Cohn, weißt du schon, worüber wir heute reden?
Nee.
Wir reden heute über gute Siedlungsspots in Civ 5.
Hatten wir sie letztes Mal?
Jein. Wir hatten letztes Mal gute Siedlungsspots in Civ 6.
Ach so, okay.
Das wirkt jetzt sehr gespielt, liebe Zuhörer. Ist es auch. Aber das liegt daran, dass wir es nachgestellt haben, was ungefähr 30 Sekunden vor der Aufnahme passiert ist.
Ja, so ungefähr.
Ja, und wir dachten, es ist gut, ne? Deswegen die Frage, was sind gute Siedlungsspots in Civ 5? Reden wir heute in Cone?
Civ 5, weil was?
Was ist der Titel des Formats hier?
Achso, High Strategy.
Richtig, der Strategiespiel-Talk mit Cone und Sean.
Hallo.
Ja, ich bin Sean.
Ja, und Cone ist auch irgendwo anders.
Ja. Ja, dann fangen wir erstmal mit der fundamentalen Frage an. Was ist Civ 5? Civ 5 ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, mit dem Spiel seine Zivilisation durch die Zeitalter zu führen und einen Siegtyp zu erlangen. Diese sind Herrschaft, Kultur, Wissenschaft, Diplomatie, Zeit, Sieg bzw. Punkte. Deine Zivilisation hat verschiedene Spezialeffekte und einzigartige Einheiten und Gebäude, die ihnen dabei helfen, einen Siegtyp zu erringen im Kampf der Zivilisation. Und das ist alles rundenbasiert. Das heißt, man spielt Runde für Runde und versucht, seine Zivilisation zum Sieg zu führen. Das ist Civ 5 in a nutshell. Noch was hinzuzufügen, Korn?
Also ich fand Armbrustschützen immer sehr gut.
Ja, bestimmt, aber eigentlich wollte ich irgendwas anderes hören. Aber egal, machen wir weiter. Und zwar mit einem kleinen Quiz, Korn. Freust du dich schon?
Was kommt jetzt?
Was sind die Top 3 Merkmale eines guten Siedlungsspots in Civ 5, Cone? Ich gebe dir immer 3 zur Auswahl. Das erste ist Fluss / Wasser, Luxusgüter oder strategische Ressourcen für das drittwichtigste Merkmal.
Also ich soll jetzt sagen, was das erstwichtigste ist.
Nee, A, B und C sind das.
Ach so. Okay. Also ich sag jetzt, eins davon ist wichtiger als die anderen beiden.
Du sagst, du redest jetzt einfach mal und ich sag dir dann die richtige Antwort.
Okay, ich glaube, für den Anfang ist tatsächlich am wichtigsten Luxusgüter.
Ding, 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 richtig.
Ja.
Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Was ist denn das Zweitwichtigste? Weil du hast ja gerade das Drittwichtigste erraten. Das Zweitwichtigste, da hast du die Auswahl zwischen Dschungel, Meer- und Meeresressourcen oder Luxusgütern. Ja, A, B oder C. Dschungel, Meer- oder Meeresressourcen oder Luxusgüterkorn.
Also von denen würde ich auch sagen, Luxusgüter.
Ding, 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 richtig. Das Zweitwichtigste, das hast du gut geraten, ist also, okay. Luxusgüter. So, kommen wir zur letzten Frage. Du hast die Auswahl zwischen A, Luxusgüter, B, Luxusgüter, C, Nahrung.
Ja, dann ist ganz klar Nahrung.
Ah, schade, Cone, die richtige Antwort wäre gewesen, Luxusgüter.
Ah, verdammt. Ich war auch so, ehrlich gesagt, so ein bisschen verwirrt von den Antworten her.
Hm? Was? Aber Luxusgüter, ja, kam ein bisschen oft vor, sagst du?
Nein, also ich war halt ein bisschen verwirrt, also weil am Meer ist halt ein schlechter Spot.
Und ja, wegen der Meeresressourcen. Meeresressourcen sind einfach schlicht und ergreifend OP. Fisch, hast du schon mal Fisch gesehen? Ich hatte mal eine Siedlung,
nein,
die hat 5 Fischspots gehabt und nur ein einziges Landfeld, auf dem die Siedlung stand, und die hatte 50 Einwohner. Also, das ist jetzt einfach übertrieben, aber die hatten nach irgendwie 30 Runden 15 bis 20 Einwohner.
Ja, die Sache ist, die Luxusgüter erhöhen halt die Zufriedenheit, wodurch du wieder mehr Leute haben kannst.
Ja, und Zufriedenheit generell, genau. Halt mehr Leute haben, und Luxusgüter bringen halt meistens auch gute Boni. Das beste Luxusgut ist meiner Meinung nach Salz, weil es halt Nahrung gibt und Produktion, wenn ich mich nicht irre. Und davon nicht zu wenig. Und es ist gleichzeitig ein Luxusgut. Und es lässt sich mit Mining abbauen. Aber egal. Zufriedenheit ist die Basis, auf der eine Zivilisation floriert oder untergeht. Deswegen sind Luxusgüter sehr relevant. Bis in die Moderne.
Ich dachte, das wäre Knechtschaft.
Ja, ja, das auch, aber das erwähnen wir hier nicht, Cone.
Ah, okay.
Sklaverei ist so ein Passivding. Ja. Bis in die Moderne, wo durch Ideologien viel Zufriedenheit generiert werden kann und man nicht mehr so stark auf die Luxusgüter angewiesen ist. Also sollte ein Siedlungsspot mindestens ein neues Luxusgut enthalten, welches noch nicht im Besitz ist, zumindest im besten Fall. Es gibt auch Spots, bei denen das durchaus mal ignoriert werden kann. Sobald das Luxusgutauto vorhanden ist, sollte man nach Möglichkeit an einem Fluss sein, neben einem Berg. Der Berg ermöglicht später den Bau des Observatoriums, was einem 50% mehr Wissenschaft oder 33%, 50% was glaube ich, mehr Wissenschaft in der Stadt bringt. Und Wissenschaft ist halt wichtig. Wenn man jetzt den Jackpot gewonnen hat, ist man dabei auch noch am Meer und hat viele Meeresressourcen. Fisch wirkt wahre Wunder für das Stadtwachstum, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und Handelswege am Meer oder durchs Meer bringen doppelte Erträge. Das heißt, doppelte Nahrung, doppelte Produktion, doppelt alles, was du haben möchtest. Ja, das sind so die Basics, was einen guten Spot ausmacht. Wie in Civ 6 gilt hier auch immer noch die Regel, bis 3 zählen. So viele Ressourcen wie möglich erreichbar vom Stadtzentrum innerhalb von 3 Feldern Radius. Wie funktioniert bis 3 zählen, Cone? Erklär das mal.
1, 2, 3.
Patsch, patsch, patsch. Perfekt. So funktioniert bis 3 zählen. Das müsst ihr euch immer einprägen. Versucht euch vom Stadtzentrum vorzustellen oder direkt zu zählen. 1, 2, 3, da liegt das, das, das und so, dass man das meiste unter einem Feld von 3 Feldern am besten bekommt und vielleicht noch ein bisschen darauf achten, ob vielleicht andere Städte in der Nähe sind, die einem das wegschnappen können. Aber man sollte wirklich versuchen, das maximalste Potenzial an Ressourcen rauszuholen. Das war es dann eigentlich tatsächlich auch schon so ein bisschen. Aber halt, stopp! Ein kleiner Tipp am Ende. Kein Bug-Abuse, aber schon das Maximieren des Ertrags, so ein bisschen im Spirit der letzten Folge. Ne, Cone, erinnerst du dich ja noch? Was haben wir da erzählt über das Maximieren? Ja, was zu EO4, ne?
Ich erinnere mich nicht mehr. Ach so, ja, ja,
da hast du genau über Modifier-Maximierung erzählt und jetzt erzähle ich
Modifier, was Ähnliches. Modifier, die sich gegenseitig abziehen, sind besser als Modifier, die sich gegenseitig addieren.
Ja, ja, genau. Hört in die Folge rein, wenn ihr genauso viel verstehen wollt wie jetzt gerade. Also
aber ich
wenig.
Glaube, bei Civ ist das tatsächlich so, dass das multiplikativ stackt. Also, dass wenn du plus 20% hast und dann nochmal plus 20%, dass du dann auf die 20% auch die 20% kriegst. Ich glaube, bei Civ ist das so. Ich bin mir eigentlich ganz sicher.
Puh, ja, könnte sein, kann ich jetzt nicht genau sagen.
Das ist eine Riesenausnahme der Strategiespiele dann, aber müsste man mal gucken.
Auf jeden Fall halt jetzt das Maximieren des Ertrages und zwar kein Bug-Abuse. Wenn man einen Siedler ausbildet, wächst die Stadt ja nicht mehr, da das Wachstum eingefroren ist. Hast du dann schon eine Idee, worauf ich daraus vielleicht hinaus möchte, wenn das Wachstum eingefroren wird? Was könnte man da tun, Cone? Was meinst du? Wir frieren das Wachstum ein, es kann nicht wachsen, es kann aber auch nicht weniger werden.
Man kann Siedler einfach nur in die Queue setzen, wenn man nicht will, dass die Stadt wächst.
Dazu könnte man auch Wachstum vermeiden drücken. Aber ja, so würde es auch funktionieren. Worauf ich tatsächlich hinaus möchte, ist das Einfrieren. Denn das gilt, wie gerade schon erwähnt, auch für das Schrumpfen der Stadt. Mit anderen Worten, wenn ich einen Siedler ausbilde, will keiner meiner Bewohner Nahrung haben. Das heißt, ich kann den Nahrungsertrag theoretisch auf null reduzieren und nur Produktion machen. Also in dieser Zeit muss ja keine Nahrung produziert werden und man kann ins Defizit gehen. Also alle Bewohner manuell auf Felder setzen, die Produktion liefern und dann hat man eine Art Early Game besonders mehr Produktion für Siedler. Das kann schon einen Unterschied von 1-2 Runden machen, die halt im Early Game den massiven Unterschied machen. Kannst du dir vorstellen, oder?
Das ist ein Bug-Abuse, würde ich sagen.
Meinst du?
Ja.
Siedler frieren ja das Generieren von Nahrung oder auch das Schrumpfen ein dementsprechend. Aber naja, dann habt ihr jetzt halt alle einen Bug-Abuse, mit dem ihr eure Freunde im Multiplayer ärgern könnt, wenn ihr denen nichts davon erzählt.
Genau, und jetzt bitte noch eine Sache, wenn ihr eure erste Siedlung baut, maximal an ein Wasserfeld, okay? Nicht an zwei, nur an eins. Danke sehr.
Ja, den Tipp verstehe ich jetzt nicht so ganz. Es kommt halt wirklich auf das Wasserfeld an, aber naja. Cone wird da sicherlich seine Erfahrung gemacht haben als professioneller England-Spieler in EO4.
Ja, ich habe eine professionelle Erfahrung gemacht, wie einfach es war, Gegner zu stumpen, die ihre Stadt an mehr als einem Wasserfeld hatten, nämlich einfach mit Galeeren. Die konnten nichts machen. Man konnte einfach mit Galeeren jede Runde die Stadt angreifen und bis sie kaputt war. Da hatte man die Stadt von denen eingenommen.
Ja gut, ich muss sagen, ich tendiere eher weniger dazu, so kriegerisch zu sein. Das heißt, solche Erfahrungen mache ich halt nicht. Naja, egal. Das war's jetzt aber für heute wirklich.
Ich bin auch kein Kriegstreiber, ne?
Ja, ja, genau. Du bist kein Kriegstreiber, Cone. Ganz besonders du. Ciao.
Nein, nein, ich bin ganz friedlicher Buddy.
Ciao.
Tschüss.